Herzlich willkommen bei Freak Radio. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Das Thema der heutigen Sendung lautet Vom Überleben zum Leben mit HIV-AIDS. Dank medizinischer Fortschritte ist AIDS von einer ehemals binnen weniger Jahren lebensbedrohlichen Erkrankung zu einer chronischen und behandelbaren Erkrankung geworden. Ich möchte heute mit meinen Gästen über die sozialen Aspekte dieser Erkrankung sprechen. Wie lebt es sich mit HIV-AIDS und was hat es im Gegensatz zu früher verändert? Ich heiße dazu herzlich meine Gäste willkommen. Herr Helmut Konrad vom Verein Positiver Dialog und Frau Astrid Daurer und Frau Radhika Seiler vom Body-Projekt. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Würden Sie zunächst einmal anfangen, sich selbst, Ihren Zugang zu der Thematik und Ihre Organisation vorzustellen?
Also ich bin Astrid Daurer. Zuerst mal zu meiner Person. Also ich bin Studentin, ich mache das ehrenamtlich, bin ich beim Body-Projekt dabei. Ich bin Helferzelle innerhalb vom Body-Projekt. Also der Body-Verein ist aufgeteilt auf zwei Ebenen sozusagen. Die Buddies übernehmen eher die persönliche und emotionale Begleitung von HIV-kranken Menschen und die Helferzellen übernehmen alltägliche Arbeiten, wie zum Beispiel, wenn man Hilfe braucht beim Einkaufen, beim Ausmalen von der Wohnung oder auch Besuchsdienste in Pflegeeinrichtungen.
Genau, ich bin Radhika Seiler und ich bin auch eine Studentin, Doktoralstudentin bei der Medizinischen Universität Wien. Ich mache diese Arbeit auch ehrenamtlich und ich bin auch eine Helferzelle. Ich betreue zurzeit 2 Klienten, abwechslungsweise einmal der Woche.
Mein Name ist Helmut Konrad. Ich bin HIV-positiv seit 1996 und habe dann 1999 den Selbsthilfeverein Positiven Dialog gegründet. Der Positive Dialog ist eine Selbsthilfegruppe. Wir unterstützen, wir begleiten betroffene Menschen und haben natürlich auch Spaß am Leben. Wir machen auch Unternehmungen Outdoor und sowie auch Indoor.
Können Sie ein bisschen was darüber erzählen? Wie wird denn Ihr Angebot angenommen?
Es wird halt angeboten an sich vom Buddy-Verein zuerst einmal und die Klienten können dann anfragen. Um das geht es vor allem an. Es geht um das Anfragen, um die Möglichkeit, dass man anfragen kann überhaupt. Derzeit haben wir 12 Klienten.
Ja, 12 Klienten, ja. Und die Helferzelle und Buddies kommen auch wir sind auch selektioniert und wir haben zuerst ein Interview und danach wir haben auch ein Trainingsprogramm.
Wie funktioniert das bei Ihnen?
Bei uns beim Positiven Dialog ist so, dass oft Menschen anrufen, die neu infiziert sind und Auskunft brauchen, Unterstützung brauchen. Manche bleiben bei uns 2, 3, 4 Monate. Und manche bleiben dann ganz bei uns beim Verein. Das ist also beides sehr gut.
Und welche Aktivitäten machen Sie genau mit den Leuten?
Wir klären sie auf, wir helfen uns gegenseitig, wir sind Selbsthilfegruppe, wir machen gemeinsame Unternehmungen und auch wir begleiten Leute auf Amtswegen, wenn sie im Spital sind, besuchen wir sie auch natürlich.
Bevor wir starten mit unserem Thema, mit den sozialen Aspekten, hätte ich gerne noch eine Zwischeninformation für unsere Zuhörerinnen. Kann mir jemand von Ihnen sagen, wann genau spricht man von HIV und wann von AIDS?
Von HIV spricht man, wenn die HIV-Viren über der Nachweisgrenze sind, also wenn der Test praktisch ergibt, dass sie über der Nachweisgrenze sind. Von AIDS spricht man erst dann, also da gibt es verschiedene Definitionen dafür. In Amerika wird es so definiert, dass du, wenn du weniger als 200 CD4-Zellen hast, das sind die Immunzellen, an denen sich die HIV-Viren andocken. Wenn du weniger als 200 davon nur noch in deinem Immunsystem hast, in Europa wird es eher so definiert, dass du zusätzlich zu weniger als 200 CD4-Zellen auch eine AIDS-definierende Krankheit haben musst. Dann wird man als AIDS-Kranker eingestuft. Und diese Einstufung, also der schlechteste Gesundheitszustand, den du hattest, der bleibt auch auf deinem Arztzettel. Also du bist dann lebenslang sozusagen AIDS-krank.
Was ist so eine AIDS-definierende Krankheit zum Beispiel?
Zum Beispiel Toxoplasmose.
Hautkrebs, sehr schwere Lungenerkrankungen, Gehirnhautentzündungen.
Was gibt es Ihrer Meinung nach für Informationen, die man heutzutage unbedingt über AIDS wissen müsste?
Die Übertragungsmöglichkeiten müssten viel klarer ausgesprochen werden. Das Problem ist, dass HIV und AIDS immer noch ein sehr tabuisiertes Thema ist. Man traut sich einfach nicht aussprechen, weil es halt ein sehr intimes Thema ist. Es geht um Sexualität. Es ist ein sehr emotionales Thema, wenn es um Sexualität geht auch. Und die Tabuisierung ist ein großes Problem, glaube ich. Es ist die Fehlinformation ein großes Problem über die Übertragungsmöglichkeiten. Der Scham und die Hemmschwelle ist noch sehr groß, dass man offen darüber sprechen kann.
Auch man sagt, dass es eine chronische Infektion ist. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht dasselbe chronische Krankheit wie andere Krankheiten wie Diabetes oder sonst was. Es ist eigentlich mit vieles verbunden. Die Sexualität, Tabu, wie meine Kollegin gesagt hat. Und es ist auch übertragbar. Also das ist ganz, ganz anders. Ganz anders als eine normale chronische Krankheit.
Also ich würde HIV oder AIDS auch noch nicht als chronische Krankheit bezeichnen. Ich würde das so noch nicht unterschreiben. Es ist schon noch gravierender als eine chronische Krankheit, weil es auch auf viel mehr Lebensbereiche einfach Einfluss nimmt.
Auch der psychische Bereich, es kommt eine psychische Belastung dazu.
Wir sind jetzt eigentlich, Sie sind schon ein bisschen reingekommen in die sozialen Aspekte dieser Erkrankung, weil die quasi so mitspielen, wie Sie schon lange da. Würden Sie ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet Leben mit HIV jetzt, was sind die sozialen Aspekte und Problematiken heute noch?
Bei mir war es so, also wie ich 96 die Diagnose bekommen habe, ich bin voll im Berufsleben gewesen, ich bin Krankenpfleger und damals, es war im Jänner, kam ich noch ganz gut hin, es war im Jänner und es gab damals noch keine adäquate Behandlungsmöglichkeit zu dieser Zeit, sondern nur eine Monotherapie und dann kam im selben Jahr im August bei der internationalen AIDS-Konferenz in Vancouver, damals in Kanada, dass man eine adäquate Behandlungsmöglichkeit gefunden hat, die sogenannte Kombinationstherapie. Und ich kann mich damals erinnern, ich habe angefangen mit der ersten Generation dieser Kombinationstherapie. Ich musste damals 3x18 Tabletten schlucken am Tag. Und heute nehme ich 2 Stück am Tag. Also man sieht schon die Veränderung und was sich hier alles auf dem pharmazeutischen und in der Forschung getan hat.
War das sehr belastend für Sie, die Medikation? Wie ist das?
Da ich aus dem medizinischen Bereich komme, war das für mich eher normal. Ich hatte keine Probleme mit den Medikamenten, aber psychisch ging es mir nicht gut natürlich nach der Diagnose. Und es dauert halt eine Zeit, genauso denke ich, wie wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, die nicht heilbar ist oder schwer heilbar ist. Aber mit Freunden und mit Familie habe ich dann langsam wieder angefangen, sage ich mal so, zum Leben.
Welche sozialen Reaktionen sind Ihnen denn begegnet?
Ich denke zurück, das war fast vor 20 Jahren. Ich musste mein Adressbuch komplett neu schreiben. Oder meinen Freundeskreis. Es sind 2 Freunde übergeblieben und da haben einen neuen Freundeskreis aufgebaut.
Aus der Erfahrung Ihrer Arbeit heraus, was erleben denn Ihre Klienten in Ihrem Alltag mit der Erkrankung?
Also für meine 2 Klienten ist das wirklich ganz anders, also eher negativ. Einer hat seine Familie quasi verloren, in dem Sinn, dass er wohnt jetzt in einer Wohngemeinschaft und die Frau und Kinder wohnen ganz woanders. Und also er ist jetzt ganz allein, also in dem Sinn, ohne Familie. Der andere Klient ist auch sehr, sehr allein und er fühlt sich wirklich einsam. Es ist schon eine schwere Situation.
Mein Klient wohnt in einem Pflegewohnheim. Er ist körperlich sehr eingeschränkt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt vor allem Probleme gibt bezüglich Berührungsängste. Also ich, zum Beispiel hat ein Pflegepersonal zu mir mal gesagt, dass ich Handschuhe anziehen muss, wenn ich ihm den Mund abwische. Und das ist in Gegenwart von meinen Klienten. Und das ist auch für ihn sehr verletzend. Und deswegen habe ich dann hinterher nochmal betont, ich habe ein Training gemacht, ich weiß, wie man damit umgeht und ich weiß auch, dass es über Speisen nicht übertragbar ist. Also da müsste ich eine offene, klaffende Wunde haben und eine Badewanne voll Speichel drauf bekommen. Deswegen, und es ist halt gerade die Berührungsängste, besonders bei meinen Klienten, waren ein großes Problem, weil er ist auch sehr allein in diesem Pflegewohnheim und er wird eigentlich nur berührt von dem Pflegepersonal, wenn die ihn anziehen. Aber das sind keine liebevollen Berührungen. Also, dass man ihm mal die Hand gibt und die Hand hält. Oder in letzter Zeit gibt er mir gerne zum Abschied einen Bussi auf die Wange. Solche kleine Berührungen, die aber so viel Lebensqualität wieder zurückgeben, das ist wichtig. Und das wird ganz oft vergessen durch diese Berührungsängste, die man hat. Diese Fehlinformationen auch.
Woran liegt das, dass die Leute sich so distanzieren? Ist man wirklich noch so falsch informiert?
Ich glaube, dass nach wie vor Informationsbedarf besteht. Wir haben jetzt über 30 Jahre HIV-Geschichte in Österreich und das sollte eigentlich schon besser sein. Wir sind aber in Österreich eigentlich auf einem guten Weg, was Diskriminierung anbelangt, soziale Ausgrenzung. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo es anders liegt, aber ich glaube schon, im Großen und Ganzen sind wir hier auf einem guten Weg. Wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren, über 20 Jahren, hatten wir irrsinnig große Probleme, mit Fachärzten für unsere Klienten zu finden, Gynäkologen, Urologen, Zahnärzte vor allem. Und ich kann mich erinnern, ich war vor 20 Jahren wieder als HIV-Positiver beim Zahnarzt und die damaligen Hygienevorschriften waren einfach so, das ist eine eher unbekannte Infektionskrankheit. Man wusste noch nicht genau, wie das Ganze funktioniert. Auch die Ansteckung und der Zahnarzt war damals in einem Raumanzug von mir, also vollkommen einen Schutzanzug. Und wenn ich heute zum Zahnarzt gehe, locker wie jeder andere. Also man sieht hier schon auch, dass das schon sich sehr viel getan hat. Aber es gibt nach wie vor in medizinischen Einrichtungen, wie du gesagt hast auch, oder in bei niedergelassenen Ärzten gibt es manchmal schon noch, ich sage immer so, komische Begegnungen, oder wo man sagt es. Und wir bitten auch unseren Klienten, wenn sie solche Ärzte oder medizinische Einrichtungen treffen, uns das zu sagen, das macht die EZ-Hilfe auch. Und dann versuchen wir mit den Arzt, Ärztin oder mit dieser Einrichtung zu reden und versuchen aufzuklären oder dass man hier einen anderen Weg gehen kann.
Was sind denn noch so Fehlinformationen, die durch die Köpfe geistern? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet in dem, was Sie vorher gesagt haben.
Naja, es geistert immer noch so herum, dass man nicht vom selben Löffel essen und Besteck essen kann. Das Küssen. Ich habe das jetzt um den 1. Dezember wieder gehört und habe mir gedacht, nach 30 Jahren, wie kann das möglich sein? Also es ist schon hier noch ein bisschen.
Ist es nicht so? Ich hätte mir gedacht, dass der medizinische Fortschritt die Aufklärung beeinflusst hat. Stimmt das? Oder?
Das stimmt schon einerseits, aber andererseits sind auch die Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, darf man nicht vergessen, auch nur Menschen mit Ängste. Und da ist wirklich Aufklärung und immer reden darüber und sich selbst auch informieren darüber. Also wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, sich selbst weiterzubilden, fortzubilden und sich zu informieren.
Wie wird allgemein in der großen Öffentlichkeit mit dem Thema HIV-AIDS umgegangen im Gegensatz zu früher?
Also ich kann jetzt nicht allgemein über die Gesellschaft reden, aber mein Eindruck ist auf alle Fälle, dass dadurch, dass eindeutig die institutionelle Diskriminierung weniger geworden ist, wie zum Beispiel, dass eben vor 10 Jahren war es noch kaum möglich, dass überhaupt eine HIV-infizierte Person in einem Pflegewohnheim kommt, dass ein Platz geschaffen wird. Dadurch, dass diese Art von Diskriminierung weniger geworden ist, schwappt das auch auf die Gesellschaft über. Ich würde weniger von offener Diskriminierung reden als Stigmatisierung. Also dass man Bilder verbreitet, die so einfach nicht stimmen oder die sich jetzt immer mehr teilweise mehr verfestigen, eben mit durch Fehlinformationen. Und die Tabuisierung ist immer noch ein großes Thema.
Und ich glaube, also durch die Fehlinformationen auf eine andere Seite ist es schlimmer geworden für die Jugend. Also sie glauben, dass es ist eher, manchmal glauben sie, dass es eher heilbar und sie kümmern sich nicht wirklich um die Wichtigkeit, sich zu schützen. Das finde ich wirklich schade. Also
dadurch, dass die Medikation irgendwie besser geworden ist, hat die Krankheit an Ernsthaftigkeit ein bisschen verloren. Und dadurch wird auch der Safer Sex ein bisschen untergraben. Aber genau, das darf man trotzdem nicht vergessen.
Sie haben jetzt schon ein paar Problematiken angesprochen. Was muss man denn tun, um gegen diese Fehlinformation, gegen diese Isolation, haben Sie auch angesprochen, Stigmatisierung, wie kann man am besten vorgehen? Was sind da die besten Strategien?
Richtige Ausbildung.
Offene Sprache vor allem auch verwenden, finde ich ein sehr wichtiges Thema auch, dass man nicht irgendwie herumwurschtelt und versucht, irgendwie das jetzt so und so beschreiben mit verharmlosten Wörtern, sondern dass man das ausspricht, so wie es ist.
Das kann man auch sehr gut bei Workshops oder bei Informationsabenden oder wie auch immer Aufklärung betreiben. Es ist auch so natürlich, dass wir Menschen neigen halt immer dazu, wenn wir wissen, okay, es gibt Medikamente, braucht man immer aufpassen, weil es ist behandelbar. Aber ein Leben lang Medikamente zu nehmen und diese ganze Problematiken dazu noch, die wir gehört haben, ist das Leben nicht einfach damit.
Wie muss Aufklärungsarbeit und Präventionsarbeit aussehen heutzutage, damit sie die Leute erreicht?
Puh. Es muss halt auf jeden Fall ein Medium irgendwie gefunden werden, wo man halt viele Leute irgendwie erreichen kann dadurch. Ich finde es halt ganz wichtig, dass man in der Schule einfach schon ansetzt im Aufklärungsunterricht. Da gehört das einfach, das ist ein ganz großes Thema dabei. Und da ist es ganz wichtig auch anzusetzen. Und da müssen wir auch schauen, dass die Lehrer richtig informiert sind und richtige Informationen weitergeben.
AIDS-Hilfe, was ich weiß, macht in der AIDS-Hilfe selbst Workshops für Jugendliche. Wenn sich Schulen oder Klassen sich anmelden, machen dort einen Workshop. Ich glaube auch, dass der Live-Ball sehr viel dazu beiträgt, zwar einmal im Jahr, aber doch dieses Thema wird dann sehr breit gestreut. Und ja, ich selber mache auch Workshops oder Informationen manchmal in Krankenpflegeschulen.
Aber im Gegensatz zu früher hat sich schon viel verändert. Oder was muss noch geschehen in der Öffentlichkeit? Was können wir noch tun? Weil es ja ein gesamtgesellschaftliches Thema eigentlich ist, das jeden betreffen kann, irgendwo jeden betrifft.
Also das Infomaterial könnte ein bisschen verbreiteter sein, also mehr Informationen über Fernsehen, über Radio, jugendgerechte Informationen.
Sie haben gesagt, dass es immer noch ein sehr starkes Tabuthema ist. Dass man, könnte es daran liegen, dass es was mit Sexualität zu tun hat?
Ja, definitiv. Das ist absolut ein Grund, warum das immer noch ein Tabuthema ist, weil es geht um Sexualität und Sexualität ist an sich ja schon oft schwierig anzusprechen. Emotionen, das ist halt die emotionale Ebene oft bei der Sexualität eine Rolle spielt. Sexualität läuft nicht auf der kognitiven Ebene, es läuft auf der emotionalen Ebene. Deswegen ist es halt schwierig, oft dann erstens mal drüber an sich halt zu reden. Und es ist halt oft schwierig, auch einfach an Safer Sex dann zu denken, weil genau. Man auch eben auf der emotionalen Ebene ist gerade genau, und nicht auf der kognitiven Ebene.
Man spricht ganz leicht über Medikamente, weil es dort gibt und ja, das ist einfach. Aber ja, über Sex ist es sehr viel so schwieriger.
Es spielen auch andere Gefühle dann noch mit, also wenn man die Krankheit hat, dass Gefühle wie Scham oder Verantwortungsübertragung, Schuldzuweisungen etc., das sind von außen zugetragen, genauso wie man sich selber entwickelt. Man hat ja eigentlich auch selber Schuld und dann diese Schuldzuweisung, das mit sich selber beziehungsweise von anderen, diese Schamgefühle deswegen, und deswegen ist es noch ein sehr großes Tabuthema.
Kennen Sie das auch, diese Schuldfrage, dass die im Raum steht, dass es irgendwie eine Krankheit ist, dass so Mythen existieren, dass es irgendwie eine Krankheit ist, an der man
selber schuld ist?
Ja, und dann so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich selbst als Betroffener und viele andere durch Gespräche weiß ich von den Betroffenen auch, dass das gehört zu, am Anfang, wenn man die Diagnose bekommt, da ist es so ein, fragt man sich, ist man schuld, ist man nicht schuld. Aber ich sage so heute, man hat Eigenverantwortung, man muss Eigenverantwortung übernehmen und auch, man muss Eigenverantwortung übernehmen in diesem richtigen Moment, wo man über Sex spricht oder wenn man drogenabhängig ist. Also man muss Eigenverantwortung übernehmen und dann, ich muss das Leben der anderen und mein Leben schützen.
Was hilft einem, wenn man davon betroffen ist oder auch wenn man mit Leuten zu tun hat, sich aufzurichten? Oder was hilft den Personen am besten?
Viel Verständnis, viel Unterstützung. Jemand, der da ist, über HIV überhaupt zu reden. Ja, also ein offenes Ohr ist immer willkommen.
Kann Ihr Verein, können Ihre Organisation einen Beitrag dazu leisten? Wird das gut angenommen?
Wir versuchen, und da hilft uns schon auch die neuesten Medikamente oder die Kombinationstherapie. Man kann heute betroffene Menschen, die im Studium stehen oder die in der Arbeit stehen, die dann die Diagnose bekommen, sie brauchen ihre Zeit, bis sie wieder arbeiten können oder bis sie wieder studieren können. Aber dann, man kann die Therapie so machen, am Abend einzunehmen oder auch nach individuellen Möglichkeiten. Und wir versuchen, die Menschen wieder zurückzubringen zur Arbeit oder zum Studium. Und das gelingt auch zum Großteil.
Gelingt.
Ja.
Also wird man nicht...
Da hilft uns auch die heutigen Medikamente. Wenn man nur 1-2 Tabletten am Tag nehmen muss, ist das natürlich dann schon eine große Hilfe. Und auch nebenwirkungsärmer. Also die erste Generation der Kombinationstherapie war sehr mit Nebenwirkungen behaftet, die aber heute fast nicht mehr da sind. Sicherlich die Medikamente, wenn ich eine Kombinationstherapie nehme und der neben mir nimmt auch eine, die gleiche, heißt das nicht, dass er sie genauso so gut verträgt wie ich. Das ist auch immer wieder individuell verschieden.
Wie wirkt sich das aus, diese Medikamente? Was können da für Nebenwirkungen auftreten?
Es könnte Übelkeit, die verschiedensten Möglichkeiten, auch vor allem psychische Belastung. Es gibt, wenn jemand schon etwas depressiv ist oder durch die Erkrankung depressiv geworden ist, gibt es auch Kombinationstherapien, die das fördern noch. Und da muss man dann schauen, okay, man nimmt lieber eine andere Kombination, die das nicht hat. Also man kann heute schon etwas auswählen. Damals war das nicht so möglich.
Sie haben gesagt, es gelingt gut, die Leute zum Beispiel wieder in den Arbeitsplatz einzugreifen. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie da Gespräche mit den Arbeitgebern?
Nein, wir haben im EZV-Haus, die haben einen Arbeitscoach. Also es gibt einen jemanden, der die Menschen wieder versucht zurückzuführen in die Arbeit. Oder manchmal reicht oft nur ein Krankenstand und sie gehen wieder zurück zur alten Firma. Das gibt es auch. Natürlich, es gibt heute auch HIV Klienten, die Menschen, die damals vor 30 Jahren in Österreich angefangen hat, mehr als 30 Jahren, die das überlebt haben, diese 80er, 90er Jahre, wo Menschen wirklich gestorben sind. Es gab nur eine Monotherapie, das war das Reha-TAS damals, das manchen meistens nicht viel geholfen hat, aber man musste irgendeinen Weg finden, irgendetwas zu finden, was hilft. Und damals hat man diese Patienten, die was damals 20 waren oder noch jünger waren, einfach nach einer Zeit pensioniert. Die diese Zeit überlebt haben und dann haben natürlich jetzt definierte Erkrankungen gehabt, die sie Gott sei Dank überlebt haben, aber heute noch daran leiden. Und die sind heute 50, 55 und die sind nicht mehr einzugliedern in den Arbeitsmarkt leider. Die leben auch von einer Mindestsicherung heute, heißt das so. Also sie haben Wohnungen, sie haben ihre Mindestsicherung oder dann später mal die Pension. Aber das ist der eine Teil. Der andere Teil ist jetzt eben die Möglichkeit durch die Kombinationstherapie, dass es möglich ist, also, dass Menschen im Arbeitsprozess bleiben oder im Studium bleiben. So sehe ich ein bisschen den Unterschied von damals gegen heute.
Wie schwer fällt heutzutage die Leute davon drauf, das Outing? Also das Stehen zu der Krankheit.
Ich glaube, das sollte man jedem Einzelnen selbst überlassen. Ich habe auch, also obwohl ich habe auch ziemlich lange gebraucht, bis ich jetzt hier sitze und sage, ich bin HIV-positiv. Das ist nicht so einfach. Ich habe mich outen müssen, weil ich im Krankenpflegebereich tätig war damals. Und ich habe gedacht, okay, das war's dann, die kündigen mich jetzt oder wie auch immer. Aber das Gegenteil ist, ich habe Gott sei Dank ein super Team gehabt. Die Pflegeleitung war super, also kein Problem. Es gibt aber, ich habe Kollegen, die auch Krankenpfleger waren und in einem anderen Spital und die haben sehr wohl Probleme gehabt.
Würden Sie anderen zur Offenlegung raten oder?
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Das ist von, das würde ich von Person zu Person verschieben.
Es gibt heute keinen Grund, wenn man HIV-positiv ist, wenn man medikamentös eingestellt ist, einen Arbeitgeber zu sagen, dass man HIV-positiv ist. Wir haben aber Probleme am Arbeitsmarkt, dass zum Beispiel, wenn man sich bei einer Luftfahrtgesellschaft bewirbt, dass die sehr wohl aus versicherungstechnischen Gründen erfahren wollen, ob man HIV-positiv ist oder nicht. Und die wollen einen Bluttest zum Beispiel. Wir raten unsere Klienten oder die Betroffenen immer zu sagen, nein, weil wenn jemand HIV-positiv ist, die Medikamente nimmt, gibt es keinen Grund, es zu sagen.
Was würden Sie sich, wenn Sie so frei träumen dürften, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Das kann auf einer sehr persönlichen Ebene für Ihre Organisation sein. Was sollte da verbessert werden?
Ich würde mir wünschen, dass klare Worte und das klar ausgesprochen werden kann, dass dafür ein sicherer Raum geschaffen wird, auch innerhalb der Gesellschaft, dass man das aussprechen kann. Und damit auch die Menschen wieder viel mehr in die Gesellschaft mit eingegliedert werden können, einfach viel mehr integriert werden, ein besseres soziales Netzwerk einfach hinter sich stehen haben können. Und das wird jetzt gerade eher verhindert durch die Tabuisierung.
Also ich würde mich wünschen, dass durch positive Dialog zwischen Leuten, vor allem mit Jugend, dass HIV kein tabuisierendes Thema wird. Dass es ganz ein präsentes Thema ist und da kann man ganz offen darüber reden. Ja, das ist mein Wunsch.
Ich teile die Meinung mit euch. Aber ich wünsche mir, wenn ich träume, eine Welt ohne HIV, ohne AIDS. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber vielleicht eher in eurer Generation noch sicher. Vielleicht, dass es eine Heilung geben wird, wie auch immer die ausschauen möge. Und ich wünsche mir auch, dass wir in den sogenannten Industrieländern in Europa, Amerika, Kanada und Australien und so weiter, wir haben freien Zugang zu den Medikamenten. Wir bekommen die beste, die neueste Generation der Medikamente. Es gibt aber Länder auf der Welt, wo Afrika, Karibik, Südamerika, Asien oder auch in Osteuropa, wo es den Menschen, HIV-positiven Menschen nicht so gut geht und die keinen so einen großartigen Zugang haben. Und da würde ich mir schon ein bisschen die Flexibilität der Pharmaindustrie wünschen.
Ich denke, Wünsche für die Zukunft ist ein ganz guter Schluss. Möchte jemand von Ihnen noch etwas sagen, was uns noch unter den Nägeln brennt?
Ich sage nur so, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Oder bekämpfen wir AIDS, aber nicht Menschen mit AIDS.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Ich bedanke mich auch bei meinen Zuhörern.
Danke. Auch.
Danke.
Diese und andere Sendungen finden Sie online unter www.freak-radio.at.